Wenn man systemisch draufschaut, hat Zeitknappheit ja eine hohe soziale Funktionalität. Ich steuere nämlich zwei grundlegende soziale Bedürfnisse auch über Zeitknappheit, nämlich erstens Abgrenzung. Sorry, keine Zeit. Ist ja immer eine Lüge, wenn man so will. Die, die keine Zeit haben, liegen auf dem Friedhof. Und die andere soziale Kraft, die darüber gesteuert wird, ist eigentlich fast das Gegenteil, nämlich Zugehörigkeit. Also Zeit zu haben, ist in vielen Organisationen sehr verdächtig, weil ich darf ja keine Zeit haben, um ein gutes Mitglied der Organisation zu sein. Und Zeit zu haben, wird meistens sofort bestraft durch Mehrarbeit. Also sorge ich auch dafür, dass ich keine Zeit habe.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Mein Name ist Maike Schäwitz und ich präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Jonas Geißler und Martin Permantier über die Zeit. Wie oft hast du schon mal gesagt, gedacht oder gehört, ich habe keine Zeit? Und wäre es möglich, dass diese Aussage vielleicht eine der mächtigsten Erzählungen unseres Kulturkreises ist? Eine wirksame Selbsthypnose oder ja manchmal einfach nur eine bequeme, weil oftmals leicht akzeptierte Entschuldigung? Denkmuster und Überzeugungen über Zeit prägen grundlegend unser Leben, unser Sein und unsere Zusammenarbeit in Organisationen. Als Zeitraumgestalter nimmt Jonas gemeinsam mit Martin in dieser Folge Konzepte von Zeit, ihre Definitionen und Wahrnehmungen unter die Lupe, stellt wichtige Zusammenhänge her und zeigt ganz praktisch, wie ein neuer Umgang mit Zeit möglich wird. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich wir alle. Ich begrüße heute Jonas Geißler. Hallo Jonas.
Martin, grüße dich.
Jonas, du machst Coaching, Organisationsentwicklung mit der Zeitbrille, denn du bist Zeitraumgestalter, Autor von Time is Honey und Alles eine Frage der Zeit, ein Buch, das du auch mit Harald Lech geschrieben hast. Der ist ja vielleicht ein bisschen bekannt, Wissenschaftsreporter würde man sagen oder macht viele Filme im ZDF, ne?
Physiker, Philosoph.
Ja. Was macht man denn so als Zeitraumgestalter?
Naja, Zeitraumgestalter ist ein Begriff, der mir eingefallen ist, als meine Töchter mich gefragt haben, Papa, was machst du eigentlich beruflich? Und das hat das in mir ausgelöst, dass ich im Grunde Zeiträume gestalte, in denen über Dinge gesprochen wird, über die sonst nicht so gesprochen wird und in denen auf Dinge geblickt wird, auf die sonst nicht geblickt wird. Oft mit der Zeitbrille, nicht immer, aber häufig. Systemisch würde man sagen, ich mache unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlicher in diesen Zeiträumen. Die gestalte ich dafür. Und das nennt man dann Coaching oder Workshop oder Vortrag oder Panel-Diskussion oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Begriffe. Insofern bin ich gar nicht der einzige Zeitraumgestalter, sondern Führungskräfte gestalten auch häufig Zeiträume und andere Coaches natürlich auch.
Ja, Zeit ist ja ein wunderbares Wort. Es beschäftigt uns alle und wir haben alle irgendwie ein Verhältnis dazu. Aber doch recht unterschiedlich. Und gleichzeitig ist es ja ein ganz zentraler Aspekt in unserem Leben. Was ist für dich so Zeit? Wie fasst du das für dich?
Naja, also Zeit ist einmal die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Philosophinnen und Philosophen, weil seit über 2000 Jahren machen sich Menschen darüber Gedanken, was Zeit ist und kommen auf keine abschließende Definition. Und das ist ja auch das Schöne daran. Es gibt viele Definitionen in der Physik, wobei da auch quasi man zwischen Newton'scher Relativitätstheorie und Quantenphysik unterscheiden kann, was die Zeitbegriffe angeht. Und für mich selber ist Zeit der Grund, dass nicht alles auf einmal geschieht? Und die andere Definition, die für mich Zeit ist, ist Leben. Und das sind so zwei Zeitdefinitionen, mit denen gehe ich durch meine Zeit und durch mein Leben und damit komme ich ganz gut klar.
Jetzt ist diese Art, das zu definieren, wie du sagst, beschäftigt uns schon seit tausenden Jahren und wir haben ja auch in der Historie ganz unterschiedliche das Verhältnis zur Zeit gehabt. Ist ja auch immer interessant, wir denken, ja, das war schon immer so. Die Menschen hatten immer keine Zeit und waren immer von der Uhr getrieben. Aber das kann ja gar nicht sein, weil früher gab es keine Uhren. Und die Uhr ist ja auch eine Erfindung, die es noch gar nicht so lange gibt. Und auch diese, ich sag mal, eingeteilte Zeit und Pünktlichkeit und solche Sachen, das ist ja historisch auch noch gar nicht so alt. Ne?
Ja, genau. Also wer im alten Rom gerannt ist, im öffentlichen Raum, war klar als Sklave oder Sklavin zu erkennen. Als freier Bürger Rom wäre man nie gerannt. Das ist heute anders. Aber es gibt quasi immer noch Sklaven und Sklavinnen leider, weil wir leisten uns natürlich auch eine sehr große Zeitungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, genau wie mit dem Geld. Auch da gibt's viel Ungerechtigkeit. Zeit ist erstmal gerechter verteilt. Jeder kriegt jeden Tag neue, gleich viel. Und dann gibt es aber ganz viel Zeitabhängigkeiten, weil Zeit immer auch was mit Macht zu tun hat, weil Herrschaft ist immer Macht über Raum und Zeit. Und Menschen in ihrem Verhalten zu steuern, zu ordnen und synchronisieren, das war eine Hauptfunktion der Erfindung der Uhr vor ungefähr 600 Jahren, also der mechanischen Räderuhr. Davor gab es ja auch schon Uhren, Sonnenuhren, Kerzenuhren, Wasseruhren und so weiter. Aber ich sag mal, die Neuzeit begann, als Mönche vor ungefähr 600 Jahren in Italien in einem Kloster die mechanische Räderuhr erfunden haben. Heute würde man sagen, das war eine disruptive Innovation, weil die Sonnenuhr, die ja schon sehr alt ist, die ist eigentlich eine Naturuhr. Die zeigt uns nur die schönen Stunden an. Ja, also die ist wetterabhängig. Wenn jemand auf der Sonnenuhr sagt, es ist 14 Uhr, dann habe ich zwei Informationen, Wetter und Zeit. Und die Räderuhr, die funktioniert immer, egal ob es regnet oder schneit oder hell oder dunkel ist. Wir haben also heute würde man sagen, ein neues Mindset entwickelt. Vorher war die Zeit in den Händen der Natur oder wenn man so will, in Gottes Händen. Und durch die Räderuhr ist sie in die Hände der Menschen gekommen. Weil die Sonnenuhr kann man nicht vorstellen und an der Räderuhr kann man drehen. Und die ist sehr schnell aus dem Kloster in die Handelsstädte in Italien, Florenz, Genua, Pisa, Venedig, weil über die Handelswege hat sich die Uhr verbreitet, weil die Händler das Potenzial und die Mächtigen der damaligen Zeit das Potenzial erkannt haben. Denn erstens kann ich auf einmal sagen, wie viel Uhr es ist und nicht mehr Gott, sondern die Menschen können die Uhr stellen und andere Menschen in dem Verhalten steuern, ordnen, synchronisieren, auf einmal Stadttore pünktlich schließen und solche Dinge. Also Herrschaft über Zeitherrschaft ausüben. Und das andere ist, Zeit wurde dadurch zu einer reinen Quantität durch die Uhr. Die Qualität der Natur wurde rausgeschmissen, die Zeit wurde zu einer reinen Rechengröße und weil sie geleert wurde von der Qualität, konnten wir sie mit einer neuen Qualität besetzen und das haben wir getan mit Geld. Wenn man so will, Natur raus, Geld rein. Und die Uhr ist die Voraussetzung für Zeit ist Geld, für den Kapitalismus. Kurz danach wurde die erste Bank erfunden, Monte di Paschi di Siena, die es auch heute noch gibt. Es wurde die doppelte Buchführung erfunden. Und wir haben eben kulturell auf Zeit ist Geld umgestellt, so wie wir das heute immer noch tun. Nur hat sich das sehr stark beschleunigt im Laufe der Zeit.
Ja, das ist interessant. Das denke ich ja auch, dass jede Haltung so ihr eigenes Verhältnis zur Zeit hat. Also als Kind, wenn du dann so da bist und es ist alles endlos und du hast gar kein Gefühl für Zeit, du weißt, die Sonne scheint und wenn die Sonne untergeht, gehst du langsam mal nach Hause und später bist du eben in dieser Taktung drin. Und damit verändert sich auch dein Selbstbild, wer du ja bist in dieser Zeit.
Es gibt zwei Zeitmuster, wie wir Zeit organisieren. Einmal den Rhythmus, das ist immer Wiederholung mit Abweichung. Jedes Jahr wird es Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber jedes Jahr anders. Dein Herz schlägt die ganze Zeit, meins auch, aber immer ein bisschen anders, je nachdem, ob wir hier sitzen, rumlaufen oder was machen. Das ist quasi das Zeitmuster der Natur, ist die Wiederholung des Ähnlichen. Und der Takt der Uhr, das ist das andere Zeitmuster, ist Wiederholung ohne Abweichung, jede Stunde 60 Minuten. Die Natur bringt kein, wenn man so will, erstmal keinen Takt hervor. auf menschlicher Ebene. Ja, wenn man auf atomarer Ebene guckt, ist es ein bisschen anders, weil eigentlich quasi das schwingende Cäsiumatom der Takt uns die Atomzeit vorgibt. Aber lassen wir das mal weg, bleiben wir mal auf der Ebene des menschlichen Erlebens. Da ist es eher rhythmisch und Menschen werden also nicht vertaktet geboren, sie werden auch nicht pünktlich geboren und sie sterben auch nicht pünktlich. Sie müssen also pünktlich gemacht werden. Und Uhrzeiterziehung ist das Lernprojekt der Moderne. Und die Betriebe mit ihren Stechuhren, das Militär mit ihrer Pünktlichkeit und die Schule mit ihrer Pünktlichkeit haben uns das beigebracht. Und die Schule tut das immer noch. Und ich weiß noch, bei uns in der Familie, als unsere erste Tochter auf einmal in die Schule kam und pünktlich um 8 irgendwo sein musste, der Kindergarten hat Rhythmizität zugelassen, da gab es quasi eine Gleitzeit, würde man das heute nennen. Das war ein echter Einschnitt in Lebensqualität, weil niemand aus der Familie wollte um die Uhrzeit in die Schule gehen und lernen. Das wissen wir heutzutage, ist auch biologisch ziemlicher Schwachsinn. Vor allem in der Pubertät ist 8 Uhr rationales Denken ziemlich unterentwickelt. Wir wurden vertaktet. Die ganze Familie musste sich danach ausrichten. Und unsere Tochter hatte natürlich auch keinen Bock um 8 Uhr, weil ihr Rhythmus sagt ihr, nee, um 8 Uhr wirst du gerade so gemütlich wach. Und das haben wir heute in den Betrieben immer noch. Also komm um 8, egal wie es dir geht, ist eine ganz andere Lernanforderung wie heute, wo es eher heißt, komm, wenn du arbeitsfähig bist. Ja, beim einen muss ich mich standardisieren und verurzeitlichen, beim anderen muss ich eine Sensibilität für meinen Rhythmus entwickeln und schauen, wann ist denn die rechte Zeit. Ganz andere Anforderungen. Und deshalb ist auch ein Vorwurf ja immer, dass die Schule nicht mehr besonders stark auf die Anforderungen des Arbeitslebens vorbereitet. Ich muss also die Vertaktung erstmal wieder verlernen, wenn ich in flexiblen Arbeitszeiten danach unterwegs bin.
Ja, das ist ja auch interessant, weil dieses Mechanistische, ja, was ja auch über das Uhrwerk und so und diese Vertaktung kommt, hat man ja auf den Menschen übertragen. So als könnte man den anknipsen und ausknipsen. Weiß man ja auch vom Lernen, ja. Dreiviertelstunde dieses Fach, Dreiviertelstunde jenes Fach, als würde das Gehirn so zick, tick, 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 tick immer umschaltbar sein. Ja.
In meinem Zeitvortrag habe ich ein schönes Bild von einem Lehrposter, was von meinem Urgroßvater stammt, der war Dorfschullehrer. Das heißt, der Mensch als Industriepalast. Und da wurde quasi der Mensch gezeigt und im Gehirn sitzen so Leute an Rechenmaschinen und die Lunge ist so ein Blasebalg und das Herz ist so eine Riesenpumpe und so. Also die Maschinenlogik wurde auf eine biologische Logik übertragen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Charlie Chaplin hat es in Modern Times wundervoll dargestellt. Oder auch noch eine schöne Filmempfehlung ist Playtime von Jacques Tati, der das auch wunderschön dargestellt hat. Und nach dieser Logik würde man aber sagen, hey, benutze dein Gehirn bloß nicht zu viel, weil es nutzt sich ab. Das wäre die Maschinenlogik. Und wir wissen ja aber, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wenn ich mein Gehirn nicht mehr benutze, baut es sich ab von selber, weil ich es nicht mehr brauche. Also lebende Systeme, autopoetische Systeme, die sich quasi aus sich selbst heraus kreieren, so wie das eben Zellen und biologische Systeme tun, funktionieren natürlich ganz anders und gar nicht nach einer Maschinenlogik. Aber das haben wir im Sprachgebrauch häufig drin, ne? Ich höre das in den Coachings und Workshops so. Ja, wir müssen die Truppe mal wieder richtig auf Spur bringen. Wir müssen hier das Ding einnorden und so weiter. Das Whale-Oiled Machine, die Zahnräder müssen ineinander greifen und so. Also das sind alles Sprachmuster. Da fange ich übrigens häufig auch bei Veränderungen an. Achtet mal auf eure Sprachmuster. Sprache schafft Realität. Und wenn ich die verändere, verändere ich auch meine Realität. Und auch mit der Zeit haben wir ja häufig sehr aggressive Sprachmuster. Zeit ist nie genug, ich muss sie sparen, managen, in den Griff kriegen, schauen, dass ich sie nicht verliere und manchmal muss ich sie sogar totschlagen. Das zeigt, unser Uhrzeitverhältnis zur Zeit ist eher aggressiv. Die Zeit in den Griff bekommen, sie berechenbar und bewirtschaftbar zu machen. Hartmut Rosa würde sagen, verfügbar zu machen. Und aus der Verfügbarmachung der Zeit, was wir seit einige Zeit tun und auch erfolgreich tun. Unser Wohlstand beruht da drauf. Also wir haben ja auch ganz viel auf der Habenseite davon. Aber da entsteht ein sehr aggressives Verhältnis zur Zeit. Und das ist schade. Also achtet da drauf, wie ihr über Zeit sprecht und könnte es nicht auch anders sein? Also welche Sprachmuster habe ich und wie kann ich die vielleicht verflüssigen? Weil die Zeit ist unsere treueste Freundin. Ja, von der Geburt bis zum Tod ist sie immer da und jeden Tag kommt neue nach. Sie entsteht genauso, wie sie vergeht. Und es wäre doch schade, wenn man quasi diese treue Freundin immer so griesgrämig behandelt. Weil das kleine Geheimnis, über das man natürlich nie redet, ist,
der Zeit ist es völlig egal, wie wir sie sehen.
Ja, da beschreibst du sehr schön den Zusammenhang zwischen Sprache, Haltung und unser Verhältnis zur Zeit, ja. Weil sagen wir ja auch, oder sagt die Forschung der Ich-Entwicklung, dass sich diese Haltung eben über die Sprache ausdrückt. Und gerade in dem Beispiel, was du auch genannt hast, funktionieren müssen oder wie ich dieses Wort funktionieren benutze, zeigt ja mal sehr schön diese rationalistisch-funktionale Haltung, die sich dann aufs Leben überträgt, sodass wir ja so das Gefühl haben, ja, wir haben Wohlstand geschaffen, aber kein Wohlbefinden. Und das ist ja etwas, was ich gerade in ganz vielen Organisationen erlebe, dass die alle einem Narrativ folgen, diese große Aussage, ich habe keine Zeit. Weil unser Denken so effizienzgetrieben ist, ist das auch das logische Ergebnis. Wenn du verdichtest, verdichtest, wird die Zeit hart, ja, dann hast du sie nicht mehr und hast auch das Gefühl, sie nicht mehr haben zu dürfen.
Ja, und wenn man systemisch draufschaut, hat Zeitknappheit ja eine hohe soziale Funktionalität. Ich steuere nämlich zwei grundlegende soziale Bedürfnisse auch über Zeitknappheit, nämlich erstens Abgrenzung. Sorry, keine Zeit. Ist ja immer eine Lüge, wenn man so will. Die, die keine Zeit haben, liegen auf dem Friedhof. Keine Zeit heißt immer keine Lust. Mir ist was anderes wichtiger. Ich möchte gerade nicht oder deine Nase passt mir nicht oder was auch immer. Das wäre alles sehr rechtfertigungsbedürftig und keine Zeit ist eine sehr sozial gut akzeptierte Ausrede zur Abgrenzung. Sehr funktional. Und die andere soziale Kraft, die darüber gesteuert wird, ist eigentlich fast das Gegenteil, nämlich Zugehörigkeit. Also Zeit zu haben, ist in vielen Organisationen sehr verdächtig. Ich rate das meinen Teilnehmern, das immer mal auszuprobieren, nämlich indem sie irgendwie, wenn sie denn im Büro sind, die Füße auf den Schreibtisch legen, 30 Minuten dösen und wenn jemand kommt und fragt, was machst du denn da? Dann sagen, nix, ich hab Zeit. Und das ist sehr irritierend, weil ich darf ja keine Zeit haben, um ein gutes Mitglied der Organisation zu sein. Und Zeit zu haben, wird meistens sofort bestraft durch Mehrarbeit. Also sorge ich auch dafür, dass ich keine Zeit habe, indem ich meinen Kalender vollpacke, indem ich am Kopierer über Sprachrituale irgendwie auch nach außen hin signalisiere, ja, nee, bei mir ist wieder ganz viel, muss ja, ganz viel Stress und so weiter. Und dann hat man sich quasi nur in seiner Vielbeschäftigkeit bestätigt und geht wieder auseinander. Und da entsteht aber auch ein Gegentrend. Und manchmal hat Zeitknappheit ja aber auch seine Berechtigung. Es ist nicht nur die Schuld des Individuums, da muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt natürlich viele Systeme, die sehr prekäre Zeitverhältnisse erzeugen. Und da hört die Ebene, worüber wir hier sprechen, auch auf, weil da braucht es einfach ganz klare politische Rahmenbedingungen, die eben prekäre Zeitverhältnisse, sei es in prekären Arbeitsverhältnissen, sei es aber auch zum Thema Care-Arbeit und Gender-Time-Gap und so weiter, da leisten wir uns eine sehr große Ungerechtigkeit mit der Zeit. Deshalb ist mir es auch immer wichtig, ich sag mal, die Diskussion darüber hat in gewisser Weise auch was Elitäres. Und sie betrifft vor allem auch Wissensarbeiterinnen. Ja, wenn ich irgendwie Schichtarbeit am Band mache, dann sind einfach meine Spielräume vertaktet vorgegeben. Da ist nicht so viel Spielraum und da kann das, was wir hier besprechen, auch durchaus zynisch klingen. Dennoch glaube ich, ist es eine wichtige Diskussion, sie zu führen, weil es gibt einfach viele Wissensarbeiterinnen da draußen, die sich diesen Zeitdynamiken ausgesetzt sehen.
Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, wie wir da auch wertend drauf schauen. Ja, ist es ein Privatier, da sagen wir, oh, der hat's geschafft, der muss nicht mehr arbeiten. Ja, ein Rentner, oh, du bist jetzt auch arbeitsfrei, endlich. Ne? Ist aber jemand anders arbeitsfrei, ist das der große Sündenfall, weil wie kann das sein? Du musst arbeiten. Du musst deine Zeit hier damit verbringen, einen Park zu säubern oder sonst was. Ne? Nur dann bist du ein anerkanntes Mitglied dieser Gesellschaft. Also auch du musst dein Leben mit Arbeit füllen, egal ob die vorhanden sinnvoll oder sonst wie ist. Das ist auch interessant. Und bei anderen, wie gesagt, dann sagst du, oh, der hat ein passives Einkommen. Ah, der hat's gepackt. Der hat Zeit.
Und da haben wir aus meiner Sicht eine sehr verrutschte Perspektive in der Gesellschaft, weil Thema Bürgergeld und so weiter, dem Staat auf der Tasche liegen, in Anführungszeichen, ist ja ein heiß
debattiertes Thema, wenn man da in die Zahlen reinschaut, sind die, die das wirklich missbrauchen, im Verhältnis zu sehr reichen Menschen, die den Staat um Milliarden in Cum-Ex und Cum-Cum geprellt haben, ist es ein minimaler Prozentsatz. Aber worüber wird quasi sehr viel gesprochen, nämlich eher über die paar, die da beim Bürgergeld bescheißen. Aber ich sag mal, die, die wirklich mit Geld bescheißen, da geht's sehr langsam voran, leider.
Für die haben wir ja Fürstentümer. Ne?
Da könnten wir hier wahrscheinlich noch so den einen oder anderen Podcast füllen. Aber das hat natürlich am Ende auch was mit Zeit zu tun, so wie eben alles eine Frage der Zeit ist. Also wir haben hier ein großes Metathema. Wir können über Zeit und Politik, Zeit und Energie, Zeit und Gendergerechtigkeit, Zeit und Arbeit und so weiter sprechen.
Ich finde es ja interessant, wie ist mein Verhältnis dazu? Jetzt gibt's natürlich dieses, ich habe keine Zeit, ne, sich so stark funktionalisieren, das hast du ja sehr schön illustriert. Und dann gibt's ja so die Gegenbewegung, die du auch schon erwähnt hast. Unter anderem steht die unter einer Selbstoptimierung. Am besten schlafen, ja, am besten in dem und dem Rhythmus, eine Morgenroutine haben, dann noch ein bisschen Meditation rein, dann noch dies, das. Also sozusagen die beste Zeit des Lebens zu machen, also Zeit zu nutzen und optimal zu nutzen. Das ist ja ein erster Versuch der Eigenbestimmung, aus der Selbstfunktionalisierung rauszukommen, indem ich sage, ich bestimme jetzt, wie ich die nutze und ich optimiere die jetzt, dass ich die beste Zeit habe.
Ja, das ist eine schöne Internalisierung von der Zeit des Geldlogik, wenn man so will. Das Beste rausholen. Und ich frage häufig zu Beginn meiner Seminare und Workshops so, okay, wozu seid ihr hier? Wozu wollt ihr das nutzen? Und dann kommt häufig, ja, um die Zeit bestmöglich und sinnvoll zu nutzen. Und das ist ein schöner Einstiegspunkt. Was heißt sinnvoll? Da sind wir ja auf der Sinnebene. Sinn und Zeit. Und wenn es heißt, quasi noch mehr aus der Zitrone rauszupressen, dann kann das aus individueller Logik heraus sinnvoll sein. Ich würde da aber mindestens eine Prüfschleife drüber drehen. Weil alles zu optimieren, alles auf Kante zu nähen, das Bestmögliche rauszupressen, ist meiner Erfahrung kein Weg für ein gelingenderes Leben. Sondern im blödsten Fall eher der Weg hin zu einem sehr aggressiven Selbstverhältnis auch. Und dann auch im blödsten Fall lande ich damit im Burnout. Ja, oder in der Klinik, weil ich nicht auf Resonanz gehe. Und das wäre das Gegenmodell, das ist ja bei Hartmut Rosa schön beschrieben und auch weit über ihn hinaus. Resonanz ist ein Zeitverhältnis, was dem gelingenden Leben schon sehr nahe kommt, weil es ein angeborenes Bedürfnis von Menschen ist. Denn die erste sinnliche Erfahrung, die wir sammeln, ist das Eingebettetsein in den Körper der Mutter, die vorgeburtliche Erfahrung. Das ist Resonanz, eine Antwortbeziehung zwischen mir und meiner Umwelt, eine lebendige Beziehung. Und das kennen wir, Zeiten der Resonanz. Das kann bei der Arbeit sein, das geht so ein bisschen dann Richtung Flow-Zustand beim Programmieren, beim Schreiben. Das kann in einem guten Gespräch sein, das kann beim Musizieren, beim Sport machen sein, das kann bei der Meditation, Kontemplation, beim Gebet sein. Das kann aber auch ein kleiner Blick in der U-Bahn sein, der mich einen morgens erhascht und irgendwie mich innerlich berührt und mir ein Lächeln auf die Lippen zaubert, so, wo alle irgendwie griesgrämig in ihre Smartphones gucken und das macht dann einen Unterschied. Das kann ein kleiner Resonanzmoment sein. Die kleinen Momente, die so eine erfüllte Zeit ausmachen und eben nicht eine gefüllte Zeit. Und diese Resonanzmomente, das ist das Schöne und zugleich Vertragte daran, die sind unverfügbar. Die kann ich nicht garantieren. Ich kann sie auch nicht reproduzieren. Ich kann sie nicht skalieren. Ich kann sie nicht kaufen oder verkaufen. Sie stellen sich ein oder nicht. Und ich kann sie begünstigen, so wie ich es begünstigen kann, dass mich die Muse küsst. Aber ich kann sie nicht herzwingen. Mhm. Und das macht quasi auch den Reiz des Lebens aus. Also ob in einem Seminar oder so oder in einem Gespräch, wie wir es jetzt haben, wirklich Resonanz entsteht und wir gehen völlig im Gespräch aus und es entsteht zwischen uns etwas, was vorher nicht da war. Das wissen wir nicht. Wir können uns dem öffnen und quasi resonanzoffen sein. Und sag mal, eine Fähigkeit dazu und von der Haltung her ist es, berührbar zu sein für das, was da draußen ist. Und wenn ich komplett durchgetaktet bin und mich vor allem auch ganz viel von digitalen Devices leiten lassen, dann nimmt die Berührbarkeit für Reize von außen, auf die ich gar nicht vorbereitet bin, tendenziell eher ab. Also, es geht nicht so sehr um predict and control, sondern um sense and respond. Und das hat einmal quasi eine Ebene auf bei der Psychohygiene, aber auch für Unternehmungen ist das immer mehr. Alles kontrollieren zu wollen, das sehen wir ja gerade so ein bisschen bei der deutschen Wirtschaft, versus dann Ohr an der Schiene haben und auf das zu reagieren, was da draußen gerade los ist, verändert gerade so ein bisschen das Spiel. Das Controlling ist in sehr schnellen VUCA-Zeiten eher schwierig, weil ich ganz viele Sachen habe, die ich gar nicht kontrollieren kann in komplexen Systemen.
Ja, das finde ich auch sehr schön, auch diesen Begriff von dieser Resonanz. Wir schreiben ja gerade an dem Buch Fühlen, ja, wo es genau darum geht, dass das Fühlen, Spüren, Empfinden, ja, in Bewusstheit und in Reflexion natürlich uns mit dieser Resonanzintelligenz nochmal anders verbinden kann. Wir brauchen dafür aber eine Qualität, die uns ja so ein bisschen ein anderes Verhältnis zur Zeit gibt, das ist die Gegenwärtigkeit.
Aha.
Also dieses innerlich gewahrsam sein, sich seiner selbst erinnern und zu merken, ich bin jetzt.
Genau, das ist auch ein kleines Geheimnis, das alle kennen, aber es wird oft nicht drüber gesprochen. Leben findet ja immer nur jetzt statt. Genau genommen haben wir gar nichts anderes als das Jetzt. Selbst die Zukunft gibt es natürlich nur als gegenwärtige Zukunft, genauso wie die Vergangenheit. Und das Jetzt mit dem Jetzt zu verbringen, das wäre mein Ratschlag, weil, ich sag mal, in der Optimierungslogik opfern wir häufig das Jetzt zugunsten eines zukünftigen Zustandes, von dem wir aber gar nicht wissen, ob er eintritt. Und wenn er denn eintritt, wird dieser Moment dann wieder geopfert zugunsten eines zukünftigen Zustandes. Und das ist ein Vorgehen oder eine Praktik, die geläufig ist, aber die den Nachteil hat, dass ich, wenn ich so will, das Jetzt verpasse und dann, wenn man es hart ausdrückt, das Leben verpasse. Weil ich das jetzt nicht wahrnehme. Das kann ich unter anderem daran erkennen, dass ich nach 8 oder 10 Stunden oder so müde nach Hause komme von der Arbeit oder mein Laptop zuklappe und sage, jetzt habe ich so viel gearbeitet, was habe ich eigentlich gemacht die ganze Zeit? Und das hat auch eine neurologische Entsprechung. Also ich arbeite da immer mal mit Marc Wittmann zusammen von der Uni Freiburg. Das ist so der Zeitwahrnehmungsforscher in Deutschland. Und der sagt auch, es geht um Merkwürdigkeit. Also unser Gehirn speichert Dinge, die merkwürdig sind, Erlebnisse, Erfahrungen, Ereignisse, die häufig emotionale Prägung haben. Deshalb fühlen passt da sehr gut. Ich spüre etwas, es wird für mich erfahr- und erspürbar. Und das hinterlässt Wesentlichkeitsmarker im Gehirn. Und das wiederum dehnt die Zeitdauer in der Rückschau. Also die Zeit kommt mir länger vor, wenn mich etwas berührt hat, wenn etwas merkwürdig war. Und an der Oberfläche rumzuhüpfen die ganze Zeit und nur einem Reiz nach dem nächsten zu folgen und so das Wischen auf dem Smartphone ist dafür sinnbildlich, das hinterlässt nichts Wesentliches. Also ein Tag, der davon geprägt ist und man muss ja nur schauen, wie viel Screentime junge Menschen haben, ja, das ist irgendwie zwischen 6 und 8 Stunden pro Tag. Das ist eine Zeit, die tendenziell nicht merkwürdig ist, weil ich einfach nur einen Reiz nach dem nächsten abarbeite und abfrühstücke und nirgends wirksam werde. Das ist eine lebensverkürzende Maßnahme am Ende, weil unser Gehirn diese Zeiträume schrumpfen lässt. Vielleicht nochmal kurz zu diesem Zeitwahrnehmungsparadoxon. Wenn etwas Wichtiges und Neues passiert, bin in einer neuen Stadt und entdecke die, ist das Muster kurz, lang. Also im Erleben kurz, in der Rückschau lang. Wenn ich beim Zahnarzt im Wartezimmer sitze, ist es umgekehrt, im Erleben lang. Vor allem auch, weil ich häufig auf die Uhr schaue. Also wenn ich die Zeit zum Thema mache, dehnt sich die erlebte Zeit. Das kennen wir alle, dieses auf die Uhr gucken und die Zeit vergeht einfach nicht. Und in der Rückschau wird es aber kurz, weil in diesem Wartezimmer ist nichts passiert. Das ändert sich sofort, wenn ich dort die Liebe meines Lebens kennenlerne. Dann ist es sofort anders. Ne? Und bei Social Media hat man jetzt rausgefunden, oder wenn ich so durchs Fernsehen zappe, also immer wenn ich schnelle, kurze, oberflächliche Reize kriege, ist das Muster kurz, kurz. Im Erleben kurz, also ich wollte nur schnell auf die Uhr gucken, zücke mein Smartphone und wache eine Dreiviertelstunde später auf meinem Insta-Account wieder auf. Und aber auch in der Rückschau kurz, weil eben keine merkwürdigen Dinge passiert sind, die so merkwürdig sind. Wenn ich in der Zeit am Smartphone einen coolen Film geschnitten habe oder einen guten Text geschrieben habe, ein Werk gezeugt habe, dann ist es wiederum anders. Dann ist das ein Werkzeug, mit dem ich etwas Wesentliches, weil sie produziert und bewirkt habe. Das macht einen Unterschied aus.
Jetzt hast du auch eine Metapher gebracht, dass ich dann wieder aufwache, nachdem ich da rumgesäppt habe. Und das kennt ja jeder, dieses In-Hypnose-Gehen, also wie eine Art Selbsthypnose, wo du dich entkörperlichst, wo du nicht mehr weißt, dass du in deinem Körper bist. Im Gegensatz zu der Gegenwärtigkeit, wo ich fühlend, empfindend in der Gegenwart bin. Und ist ja auch interessant, wir sprechen ja von Freizeit. Und an sich sollte das ja die freie Zeit sein, wo nichts ist, wo ich ja nochmal so mit meinem Körper Beziehung aufnehmen kann und mich spürend, empfindend in der Gegenwart erleben kann. Und das, finde ich, ist ja ein interessantes Phänomen. Wie kann es sein, dass ich bin, ohne zu sein? Also dieses, ich finde irgendwie als Körper in der Zeit statt, mache, mache, mache und nachher habe ich das Gefühl, ich war nicht dabei. Ja, und dann gibt's diesen anderen Zustand, wo ich so merke, ich bemerke was, die Gegenwart ist merkwürdig, also die Aufmerksamkeit ist sozusagen verbunden mit der Gegenwärtigkeit und dann ist mein Zeitempfinden anders. Und das ist ja das, was wir dann in der Haltung, vielleicht die postkonventionelle Haltung nennen würden, wo wir eben eine andere Art von Umgang mit der Aufmerksamkeit haben.
Und da kommt das Thema Präsenz, glaube ich, wieder rein, oder? Also die Vergegenwärtigung des Jetzt, das wäre das Jetzt mit dem Jetzt verbringen. Und ich unterscheide ja immer in so einem Dreieck in meinen Workshops so drei verschiedene Ebenen, auf denen ich die Zeit anschauen kann. Und die eine davon ist quasi die Subjektebene, also das bin ich mit meinen Zeitbedürfnissen, mit meinen Erwartungen an die Zeit, mit meinen Maßen oder Nichtmaßen für genug, wann es denn reicht, mit meinem eigenen Rhythmus und so weiter. Also das ganze Zeitpäckchen, was wir alle so mit uns tragen, mit den Haltungen, mit meiner Vorstellung überhaupt, was Zeit ist. Ist Zeit etwas, was vergeht oder was entsteht? Ist sie meine Feindin oder meine Freundin? Das beeinflusst sehr stark die Entscheidungen, die ich treffe und die beeinflussen mein Zeitverhalten. Und auf dieser Ebene arbeite ich häufig mit dieser Dreiteilung nochmal Selbstwahrnehmung. Also ich nehme gerade wahr, dass mir der Kopf total schwirrt und ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich bin. Wir sitzen hier gerade in einem Meeting, jeder ist an seinem Laptop. Was machen wir hier eigentlich? So, das nehme ich auf einmal wahr. Das ist quasi ein Gewahrwerden des momentanen Zustands. Das kann natürlich auch ein positiver Zustand sein. Ich bin gerade total erfüllt und glücklich und fühle mich gut. Und dann wäre der zweite Schritt, Techniken zu haben, mit denen ich mich relativ einfach selbst regulieren kann. Vor allem dann, wenn mir der Kopf schwirrt, wenn ich irgendwie flach atme, wenn ich angespannt da sitze, wenn ich auf meinem Kiefer rumkaue und so weiter. Also eher, sagen wir, die Stresssymptome zeige. Das heißt, ich kann mich regulieren, wie Münchhausen sich am eigenen Kragen aus dem Sumpf ziehen, indem ich sage, so, kurz durchschnaufen, einmal auf die Toilette gehen, eine Nichtraucherpause machen, was auch immer. Das sind eigentlich meistens sehr körperliche Dinge, weil der Körper, weil sie dann ein Spiegel der Seele ist und ich über den Körper da wieder rauskomme. Also eine Rerhythmisierung, wenn man so will. Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und der dritte Aspekt wäre dann Selbstführung. Das ist dann intentional. Arbeite ich viel mit dem Zürcher Ressourcenmodell und Mottozielen, wo man sagt irgendwie, gelassen gehe ich durch meinen Tag. Das ist mein Motto für den Tag, das versuche ich umzusetzen. Und dann steigt im besten Fall die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Gelassenheit auch leben kann.
Und dann machst du das so, dass man sich da Ziele setzt? Also ist das etwas, wo man an sich arbeitet mit seinem Verhältnis zur Zeit?
Ja, in gewisser Weise arbeitet man natürlich an sich, aber ich versuche da sehr gut eben diese Grenze zur Selbstoptimierung. Die ist nicht so ganz einfach zu finden, die muss man eher für sich selber finden. Und Mottoziele sind ja jetzt was anderes als so harte Ergebnisziele, wie man das von OKRs kennt oder eben smarten Zielen oder anderen Zielsystemen. Die heißen ja auch Haltungsziele. Die klingen am Ende häufig wie so ein Kühlschrankspruch, den man sich auf eine Karte packt und an den Kühlschrank klebt. Wichtig ist, wie die erarbeitet werden, das ist jetzt quasi ein ganzes Methodenset, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen, aber die Kurzversion ist, es muss mich emotional berühren in einer Hinzu-Motivation und das erreiche ich am besten, indem ich mein emotionales Erfahrungsgedächtnis, also mein limbisches System mit reinnehme und das geht über Bilder und Bilderwahl und daraus ein Motto mir arbeiten, um eine Veränderung zu bewirken. Das kann man auch nehmen, um sich das Rauchen abzugewöhnen und so weiter für die verschiedensten Veränderungen, aber auch eben im Umgang mit Zeit. Und da wende ich das an. Und dann hat man am Ende ein Motto, was einen inwendig berührt und noch ein paar andere Tools wie Primes und Erinnerungshilfen und ein Embodiment und so weiter. Und dann hat man ein ganz schönes Paket, um eben mit einer anderen Haltung in den Tag zu gehen, als ich hustle mich hier irgendwie durch.
Ja klar, das ist natürlich auch das, was wir in der Haltungsarbeit machen. Also wie kann ich das Verhältnis zu mir, das Verhältnis zu meinem Erleben in der Zeit ändern und wie kann ich anders mit Aufmerksamkeit umgehen? Ja, weil das ist ja so der Sprit von allem. Also ohne Aufmerksamkeit, ohne die auszurichten oder einer Richtung zu geben, und das finde ich auch interessant, dass du das auch nochmal betonst, dass es mit Emotionalität zu tun haben muss. Also ein Hinzu, ein gewünschter oder auch ein bekannter emotionaler Referenzzustand, wo ich so weiß, und so tut's mir gut und daran erinnere ich mich und daran richte ich mich aus. Ja, da können dann neue Möglichkeitsräume entstehen.
Bei aller Rationalität, die wir in unserer Gesellschaft entwickelt haben und die ja auch ihre große Berechtigung hat und so weiter, sind wir halt emotional gesteuerte Wesen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und spätestens seit man eben durch bildgebende Verfahren den Gehirn beim Denken zuschauen kann, haben wir das auch schwarz auf weiß, dass quasi die Informationen, die Reize, die wir verarbeiten, erst emotionalisiert werden, bevor wir sie rational wahrnehmen. Das limbische System ist immer schneller. Und das merken wir daran, dass wir irgendwelche Vorhaben, von denen wir eigentlich wüssten, dass sie richtig und gut und wahr sind, nicht tun. Also das haben wir ja quasi tagtäglich oder bei den Neujahrsvorhaben oder wo auch immer man das findet. Wir wüssten, was es bräuchte und was wir tun sollten, aber wir tun es nicht, weil es ist so schön oder das Lustprinzip hat uns im Griff und so weiter. Und das hat ja auch seine Vorteile. Also ich bin zum Beispiel auch ein Freund beim Thema Priorisieren, das Lustprinzip nicht ganz wegzulassen, weil wir eben keine Maschinen sind und dann haben wir alles quasi nach Aufgabenlogik richtig und wichtig priorisiert, aber es macht uns keine Freude mehr und dann machen wir es eh nicht mehr. Also das müssen wir mit an Bord nehmen und das macht ja auch Spaß. Und du hast gerade die Aufmerksamkeit angesprochen, da findet schon gerade ein Kampf mit ungleichen Mitteln statt. Die Zeit der menschlichen Aufmerksamkeit ist auch der Zeit des Geldlogik unterworfen. Die größten, wertvollsten Firmen dieser Welt erzielen ihre Umsätze mit menschlicher Aufmerksamkeitszeit.
Mhm.
Ja, also die lässt sich heute direkt in Dollar oder Euro umrechnen. Deshalb sind wir umgeben von sehr vielen Mechanismen, siehe Smartphone und Co., die halt alle unsere Aufmerksamkeit wollen und sie auch zu einem Großteil kriegen. Und das sind mächtige Gegner, weil da sitzen Heerscharen von Psychologinnen und Psychologen und schauen, dass sie all diese Mechanismen in dem Mikrobereich so anpassen, farblich von der User Experience und so weiter, dass wir möglichst eben Suchtverhalten entwickeln und möglichst viel unserer Aufmerksamkeit da reingeben.
Ja, und die haben jetzt ja auch noch einen schönen Helfer, die künstliche Intelligenz, ja, die das musterhaft erkennen kann und uns, wenn wir in der Selbsthypnose sind, natürlich da komplett einspannen kann. Ja, weil sie genau weiß, also so funktioniert das über Mustererkennung, ne? Und gleichzeitig kann das ja auch nochmal eine Gegenkultur hervorrufen, indem man eben sagt, nee, mach ich nicht. Also diese Befreiung, um zu einer Zeitsouveränität zu kommen und sich wirklich freie, nicht hypnotisierte Zeit zu gönnen.
Ja, und da kommt wieder ins Spiel entlastende Strukturen schaffen. Also da kann man nicht alles aus Individuum abwälzen, meiner Meinung nach. Das ist nicht schaffbar. Da fällt mir Alain Ehrenberg mit das erschöpfte Selbst ein. Also wenn alles möglich ist, dann liegt quasi das Scheitern nur am eigenen Selbst und dann gibt es Leute, die darunter zusammenbrechen. Also da müssen Unternehmen und Organisationen entlastende Strukturen schaffen. Und das geht häufig erstmal relativ einfach, ja. Also wann sind wir erreichbar, wann sind wir nicht erreichbar? Also da findet fast wieder so ein bisschen Vertaktung in der Flexibilisierung statt, die aber einen Schutz bietet. Wenn ein SAP-Konzern den Focus Friday ausruft, das ist der Freitag ohne Meetings, dann ist das eine entlastende Struktur. Da muss man eben nicht ständig selbst entscheiden, wann mache ich Meetings und wann nicht, sondern freitags wissen wir tendenziell eher nicht. Wann haben wir Fokuszeiten und so weiter? Cal Newport schreibt da auch viel drüber in seinen Büchern. Deep Work heißt es eine, das was jetzt gerade rausgekommen ist, Slow Productivity. Und der Kernsatz dieses Buches ist, do fewer things. Also, wenn es um menschliche Produktivität geht, klar, wir leben in einer Welt mit unglaublichem Möglichkeitsüberschuss. Wir haben mehr Möglichkeiten, unsere Zeit zu verbringen als jede Generation zuvor. Aber unseren rhythmischen Mechanismen, diese Dinge zu prozessieren, zu entscheiden, wahrzunehmen, auszukosten, sind ja nicht in gleichem Maße mitgewachsen. Also werden wir mit unserer begrenzten Aufmerksamkeit zum Flaschenhals. Also müssen wir uns
gegen immer mehr Dinge entscheiden. Also Fokus heißt eben Nein zu 100 oder 1000 Dingen zu sagen. Und das ist nicht ganz einfach, diese Entscheidung zu treffen, wozu sage ich eigentlich Nein. Und da kann man entlasten, indem man Möglichkeiten radikal wieder reduziert.
Und das ist ja ein interessanter Prozess. Du hast vorhin gesagt, das hat damit zu tun, wie verbringe ich meine Zeit sinnvoll? Habe ich diesen Sinn überhaupt für mich definiert? Kenne ich irgendeinen Sinn, außer sozusagen mich weiter zu stimulieren? Und haben wir irgendeine Art von genug definiert? Und das ist ja vielleicht so ein bisschen dieses Dilemma unserer Gesellschaft, dass wir sagen, ja, es gibt kein Genug, es ist der permanente Mangel, wir können noch so sehr im Wohlstand leben, es ist nicht genug und es muss mehr geleistet werden und mehr gearbeitet werden, ohne dass ein Wort darüber fällt, warum. Sagt er ja, Wohlstand erhalten, ja, aber das Wohlbefinden erhalten ist ja gar nicht Thema. Oder mehr Raum für Präsenz, besser die Zeit nutzen, sinnvoller mit der freien Zeit umzugehen. Ja, das sind ja alles Dinge, die überhaupt gar nicht auftauchen. Und das wäre für mich in der erweiterten Haltung oder auch mit Blick auf eine Gesellschaft, die nicht mehr total in diesem Funktionieren und Verdichtungsnarrativ gefangen ist. Welche Art von Kultur könnte die dann machen, wenn wir sagen, so und jetzt haben wir genug gearbeitet, jetzt haben wir freie Zeit und jetzt füllen wir die sinnvoll. Und die Kultur gibt's anscheinend noch nicht.
Bei uns, die gibt's in anderen Bereichen und in anderen Kulturen auf diesem Erdball eher. Die haben aber dann auch andere Probleme. Wenn ich Zeit in Geld verrechne, was wir seit 600 Jahren, wenn man so will, als Gesellschaftskonzept tun, wir haben das in gewisser Weise auch schon davor getan, aber in der Art, wie wir es heute tun, ungefähr seit 600 Jahren und dann immer mit ein paar die Industrialisierung war eine Beschleunigung und natürlich in den 80er Jahren Reagan und Thatcher mit Manchester-Kapitalismus nochmal viel mehr und auch Milton Friedman mit seinen Ideen, die ja schon älter sind, die dann aber eine Renaissance erlebt haben. Zeit in Geld verrechnen, ich verrechne eine erstmal begrenzte Größe, ein Jahr dauert ein Jahr, ob ich das will oder nicht, das kann ich nicht verlängern, das ist begrenzt, das ist kosmologisch vorgegeben. Verrechne ich mit einer unbegrenzten Größe, nämlich Geld. Aus Geld kann ich immer noch mehr Geld machen, das kennt kein Genug. Und dann wird es attraktiv zu beschleunigen, schneller zu werden, um in der gleichen Zeit, die sich ja nicht verlängern lässt, wenn man so will, mehr Geld zu erzeugen. Und das tun wir seit geraumer Zeit und das ist quasi Grundlage für unsere Steigerungslogik, unsere Wachstums- und auch Konkurrenzlogik, in der wir einfach stecken. Und die lebt vom Mangel, dass der eine besser ist als der andere und es einen Unterschied gibt und quasi es nie reicht. Zeit ist Geld, also der Kapitalismus würde überhaupt nicht funktionieren mit zufriedenen Leuten, die sagen, ist doch cool, lass mal chillen, so nach dem Motto. Das funktioniert nicht. Ja, kein Bundespräsident sagt zu seiner Neujahrsansprache, Leute, ja, wir haben wieder Wachstum hingelegt, cool gemacht, vielen Dank. Jetzt lass uns mal ein Jahr, passt schon, ja, reicht jetzt erstmal. So funktioniert es nicht. Wir sehen ja gerade in der Debatte, sobald das Wachstum stagniert oder schrumpft, schreien alle sehr laut auf. Und da sind wir bei diesem großen Thema Postwachstumsgesellschaft, wie könnte die aussehen? Da sind wir bei dem Thema Wohlstand nicht nur am BIP zu bemessen, am Wachstum. Ja, das ist ja so absurd. Wenn ich im Stau 20 Liter Benzin verbrenne, dann wächst unser BIP. Wenn ich mit dem Auto gegen einen Baum rase, dann wächst unser BIP und so weiter. Also es gibt ganz viele völlig schwachsinnige Dinge, die unser BIP erhöhen. Es gibt einen monetären Aspekt von Wohlstand und den sollten wir nicht ausblenden. Also wir sollten nicht ins andere Extrem pendeln. Aber es gab ja, ich glaube, Ende der 90er, Anfang der 2000er eine Enquete-Kommission sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, die sich damit auseinandersetzen sollte, wie können wir Wohlstand anders messen als über das BIP, etwas ganzheitlicher. Und da ist nicht viel rausgekommen, also es hat nicht viel bewirkt. Das Ding liegt in der Schublade, ja, wir hätten da Konzepte dazu. Was gerade etwas aktueller ist, ist das Thema Gemeinwohlbilanz, mit der Unternehmungen ihr Beitrag zum Gemeinwohl bemessen können. Und da sind auch solche Aspekte mit drin. Und für sich selber muss man halt schauen. Also wir haben einfach ein Genug und unser naturgegebenes Genug ist unser Rhythmus. Wir müssen irgendwann schlafen. Das ist ein Genug. Wir müssen uns ausruhen. Wir sterben irgendwann. Das ist ein Genug. Das sind alles Formen des Genugs. Und für sich quasi Maße für genug zu entwickeln. Wann reicht es an Möglichkeiten? Wann reicht es an Verdichtung? Wann reicht es an Erreichbarkeit? Wann reicht es an Reichtum? Und wie ist das Verhältnis zwischen Geld und Güter und Zeitwohlstand? Das kann man auch auf individueller Ebene definieren.
Und jetzt hast du angesprochen, keine Zeit eines Menschen ohne die Endlichkeit. Und dass das ja sozusagen der unerbittliche Herr dahinter ist, der eben auch sagt, ja, pass mal auf, du findest im Jetzt statt, ob du anwesend bist oder nicht, ob du dich voll hypnotisieren lässt oder nicht und nur funktioniert hast, das Ding ist begrenzt. Haben wir gesagt, ja, statistisch gesehen habe ich noch 20 Sommer vor mir, dann ist vorbei. Und das ist ja auch schon immer ein Thema gewesen, das Bewusstsein für die Endlichkeit des Seins. So manche sagen, das Bewusstsein der Sterblichkeit hilft dir an sich, einen kreativeren Umgang mit der Zeit zu finden.
Es ist ja ein Fakt, ja, wir haben eine Sterblichkeitsrate von 100%. So, da braucht man, glaube ich, auch nicht groß drüber diskutieren. Und die Tatsache, dass wir enden, ist erstmal überhaupt der Grund dafür, dass wir überhaupt was anfangen. Also wenn wir gar nicht aufhören würden, sondern ewig leben würden, würden wir ganz anders mit Zeit umgehen. Vermutlich. Wissen wir ja nicht, aber das ist die Vermutung. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit diesem Ende um? Versuche ich bestmöglich alles in meine Zeit zu stopfen und zwei Leben in einem zu leben? Dann ist die Gefahr, dass ich beide verpasse. Der Konfuzius hat es mal schön gesagt. Er hat gesagt, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, sobald wir realisieren, dass wir nur eins haben. Und die eigene Endlichkeit kann uns natürlich ganz viel für das Leben sagen und auch für den Moment. Und ich habe manchmal das Gefühl, das würde gut tun, diese Perspektive so in die Alltagskommunikation ab und zu mit einfließen zu lassen. Die immer über diese sinnlosen Meetings schimpfen, da würde ich auf die erste PowerPoint-Slide würde ich einfach groß Memento Mori schreiben. Und mal einmal die Runde drin sagen, Leute, wir wissen, dass wir alle nur begrenzt hier auf dieser Erde sind. Wie können wir denn diesen Austausch hier so gestalten, dass wir danach sagen, wow, er war es wert. Es war gut, dass wir das gemacht haben. Und nicht um Gottes Willen, jetzt muss hier wieder einer seine Monologe durchziehen. Es gibt natürlich verschiedenste Methoden, sich auch an sein Lebensende zu imaginieren und zurückzublicken. Und wir wissen ja auch, dass Menschen, die mal in den Abgrund geschaut haben, weil sie eine nahe Person verloren haben oder irgendwie eine schlimme Diagnose oder einen Unfall hatten oder so, ganz anders mit ihrer Zeit danach umgehen wie davor. Und diese Erkenntnis hat häufig was Positives für das Leben, nicht immer, aber häufig. Und man kann sie ja vielleicht auch ohne Unfall oder Diagnose oder Verlust sich zumindest mal gönnen als Perspektive, um Dinge zu verändern, um eine andere Perspektive oder eine andere Haltung zu ermöglichen oder Praktiken und Muster, die man so etabliert hat, zu verflüssigen. Also das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt von Entwicklung und Veränderung. Wir sind ja Wesen, die Praktiken etablieren. Ja, jeden Morgen klappe ich meinen Laptop auf und starte den Tag mit 1000 Mails. Das ist so eine beliebte Praktik, die nicht sehr sinnvoll ist aus meiner Sicht, weil wir sofort in diesem Betäubungsmodus sind. Und dann dort Kontingenz wieder einführen. Kontingenz ist immer, Luhmannsch etwas sperrig ausgedrückt, weder notwendig noch unmöglich. Also es könnte immer auch anders sein. Und da fängt für mich eine Haltung der Entwicklung an, wo ich sage, ach guck mal, wie mache ich denn das? Blick auf sich selbst. Was könnte ich denn mal anders machen? Verflüssigen. Oder Bruce Lee ist immer bekannt. Just be like water, my friend.
Be like water.
So, also ein bisschen wässriger sein ist da manchmal ganz hilfreich.
Ja, wir sprechen ja auch in unserem neuen Buch Fühlen darüber, Emotionen zu verflüssigen. Weil das ist ja oft diese gebundene Energie in uns. Ich muss, ich sollte die Selbstbilder, das sich selber fertig machen, beurteilen. Du bist nicht gut genug, hättest du auch noch und so weiter. Das ist ja diese angehaltene Energie, die zwar emotional ist, aber nicht fühlend, weil sie nicht mit der Gegenwart verbunden ist. Also das sind so diese angehaltenen emotionalen Ladung, ja, die dann ja auch ausbrechen in Wutanfällen oder depressiven Neigungen. Und da so in diese Gegenwärtigkeit des Fühlens wieder reinkommen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil des Verflüssigens. Ja, also der Musterbruch, den du auch oft erwähnt hast, um Merkwürdigkeiten zu entdecken, raus aus den Mustern. Und das, finde ich, ist dann ja auch eine schöne Alltagspraxis. Du kannst jeden Tag deine Muster verändern im Kleinen, um eben mehr zu bemerken. Ja.
Ich mache da manchmal eine ganz schöne kleine Übung, die eine große Wirkung hat in Workshops. Die heißt Verflüssigen von Eigenschaften, habe ich von Fritz Simon gelernt. Und die Annahme dahinter ist, dass auch Eigenschaften sind quasi Produkt von Zuschreibung. Also das, was ich glaube, welche Eigenschaften ich habe, ist immer im sozialen Kontext entstanden. Weil mir mal jemand gesagt hat, ach Jonas, du kannst so toll analytisch denken. Oder auch negativ. Ja, Jonas, du bist immer so ungeduldig. Dann denke ich jetzt, ich habe die Eigenschaft Ungeduld. Also die sind nie im luftleeren Raum entstanden, sondern immer im sozialen Kontext. Also braucht man ein kleines soziales Feld, also drei Leute, um das auch wieder zu verflüssigen. Und das geht so, dass ich eine Eigenschaft nenne, die ich bei mir eher ablehne. Nehmen wir mal die Ungeduld, ich bin ungeduldig. Und dann sitzt man im Dreieck in dem dichten Kommunikationsraum zusammen. Und dann geht's eher darum, dass die anderen mich in dem ersten Schritt fragen, so, okay, wenn du ungeduldig bist, also die Eigenschaft ist aktiv, woran erkenne ich das? Also wirklich auf beobachtbares Verhalten runterbringen. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt halte ich dann die Klappe. Und die anderen beiden rekontextualisieren das und reframen das. Also nach dem Motto, in welcher Situation könnte dieses Verhalten, was ich der Eigenschaft ungeduldig zuschreibe, total hilfreich, förderlich, kompetent sein? Und damit verflüssigt diese Eigenschaft. Und das ist eine Übung, die dauert quasi pro Person 10 Minuten, 3x10 Minuten. Und die Leute gehen mit einem sehr breiten Grinsen und häufig in einem sehr guten Gefühl daraus, weil das, was sie an sich selber abgelehnt haben, auf einmal ein komplettes Reframing erfahren hat. Es könnte eben auch anders sein.
Das ist die Neuerzählung von sich selbst, das Ich-Konstrukt neu konstruieren und andere Selbsterzählung noch hinzuzunehmen, ja, wie ich auch sein kann, wie ich mich auch selbst deuten kann, ja. Das ist, glaube ich, auch das, was wir dann irgendwann erkennen, wenn wir eben die Starrheit der Ich-Konstrukte dekonstruieren können und uns selber auch nicht mehr alles glauben, was wir über uns denken. Ne?
Ja, also das ist ein Prinzip, was ich mir auch zu eigen mache, um auch mal ein bisschen hier aus meinem Nähkästchen zu plaudern. Ja, ich beschäftige mich viel mit Zeit, aber das heißt ja nicht, dass das alles immer bei mir super läuft, sondern ich bin da ein Lernender, ich bin demütig und übe mich in Demut der Zeit gegenüber. Ich probiere Dinge aus, ich scheitere grandios an manchen Dingen. Und eines meiner Konzepte, die ich glaube, im Lauf der Zeit immer weiter entwickelt zu haben, dass meine eigene Meinung, dass ich sie nicht zu ernst nehme, um nicht Opfer meiner eigenen Meinung und Annahmen und die sich daraus speisenden Erwartungen zu werden, sondern auch da versuche, flüssig zu sein. Und ich glaube, da habe ich letztens von Klaus Eidenschenk schön was drüber gehört in einem Podcast, weil der auch gesagt hat, je mehr wir uns mit unserer Meinung identifizieren und unser Ich an diese Meinung knüpfen, wenn es dann in einen Diskurs geht und ich treffe auf eine andere Meinung und ich werde quasi kritisiert oder meine Meinung wird in Frage gestellt, wird immer auch mein Ich in Frage gestellt. Und dann fängt ein richtiger Kampf an. Das macht gute Diskurse, wo quasi Meinungsbildung eher ermöglicht wird, wo die eigene Meinung erweitert und auch dafür flüssig wird, eher unwahrscheinlich. Und wenn man die Debatten draußen so anhört, glaube ich, würde uns das gesellschaftlich eher gut tun, ja, eine Meinung zu haben und gleichzeitig nicht dran kleben zu bleiben, weil es könnte immer auch anders sein. Meinungen sind eben auch Konstrukte, die sehr unterschiedlich gebaut werden können.
Ja, Viktor Frankl sagt ja immer so schön, ich muss mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen lassen. Oder in der Haltungsarbeit würdest du sagen, ja, ist der Unterschied zwischen dem Selbst und den Ichs. Also das Ich besteht eben aus diesen ganzen sozialen Konstrukten und Meinungen. Und das Selbst ist der Raum, in dem die stattfinden. Ja, und da kannst du auch sehen, wie die kommen und gehen. Was habe ich nicht schon alles gedacht? Und von was glaubte ich nicht ganz überzeugt, dass das so ist, um nachher zu sehen, nee, doch nicht. Und das sind ja auch temporäre Phänomene.
Genau, da sind wir wieder bei der Zeit. Ne? Also Verzeitlichung von Meinungen führt eigentlich zu einer Verflüssigung. Also wann hast du das angefangen zu glauben und wann willst du damit wieder aufhören? Überhaupt, also für Beratung und auch für Führung ist das Fragen von Wann-Fragen essentiell. Weil Wann-Fragen verzeitlichen Dinge Wann tritt das Problem auf und wann tritt es nicht auf? Ich bin eigentlich sofort bei einer systemischen Perspektive. Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit ein Symptom auftritt oder auch nicht? Und damit kann ich Unterschiede bilden, was ja quasi die Grundlage für Beobachtung und Entscheidungen ist und dann auch Dinge anders zu tun. Es gibt eine ganz schöne historische Begebenheit, die wir auch in unserem Buch beschrieben haben. Es gab mal eine Wann-Frage, die eine Weltordnung ins Wanken gebracht hat. Wir alle erinnern uns an die Pressekonferenz von Günter Schabowski 89, wo er quasi die neue Reisefreiheit der DDR ausruft und ein Journalist fragt ihn, ab wann ist das gültig? Und wir alle kennen seinen Blick, wie er da suchend in seinen Papieren guckt und sagt, soweit ich weiß, ab sofort. Und der Rest ist Geschichte. Ja, aber das ist ein schönes Beispiel, wie mächtig manchmal Wann-Fragen sein können. Weil einmal war es nur eine Information, ja, abgefahren, Reisefreiheit der DDR ändert sich, ist ja schon riesig. Ja, aber ab wann? Und dann ist es verzeitlicht. Und dann ging der Schlagbaum in der Bernauer Straße hoch und wir kennen alle die Bilder. Deshalb, ich kann nur raten, Wann-Fragen zu stellen, weil sie Dinge verzeitlichen.
Ja, das zeigt ja auch, wie so bestimmte Gedanken eine Weile bei uns zu Hause wohnen. Ja, dann kommen sie und dann gehen sie wieder. Ne? Und dann ist eben diese intersubjektive Fiktion einer deutsch-deutschen Grenze eben als Fiktion erkannt und hat keine Wirklichkeit mehr. Und die Dinger werden weggestellt und fertig ist die Maus. Ne? Hat ja auch eine gewisse Hoffnung. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, ja, stell dir vor, wir sind im Jahre 2030, oder sollen wir noch weiter nach vorne gehen? Gehen wir mal bis 2030 und wir schauen zurück. Welche Gedanken über Zeit könnten wir vielleicht losgelassen haben und welche Gedanken über Zeit könnten wir vielleicht als Kultur gestärkt haben? Wenn du so sagst, also was können wir Gutes 2025 für uns bezogen auf Zeit getan haben, über das wir 2030 glücklich sind?
Ich wäre ja froh, wenn mein Interventionsfeld sind ja Organisationen. Und da Organisationen dazu übergehen und wirklich eine Kultur fördern, in der man nicht die ganze Zeit rennen muss, um ein gutes Mitglied der Organisation zu sein, sondern eher das Konzept der Zeitvielfalt leben können. Weil auch hier geht es um Vielfalt. Schnell ist nicht immer gut, langsam ist nicht immer schlecht. Es geht um vielfältige Zeiten. Manchmal muss ich schnell sein, ganz klar. Manchmal muss ich aber auch langsam sein, um sehr gründlich zu sein oder den Markt gut zu beobachten. Dann brauche ich ein gutes Timing. Timing beats Speed ist so ein Grundsatz, der übrigens von einem Ultimate Fighter kommt, also aus dem Boxsport, wenn man so will, wo Timing viel wichtiger ist als Schnelligkeit. Und das ist auch bei vielen Betrieben so. Man braucht Anfänge, Abschlüsse, Übergänge, Wartezeiten, Pausen, all das ist ein bunter Blumenstrauß an Zeiten, die gelebt werden wollen, um auch gut als Organisation den Zweck der Organisation zu erfüllen. Und da 2030 mal zurückzugucken, es gibt einige Organisationen, die das umgesetzt bekommen, die davon auch profitieren, in denen die Leute, die dort arbeiten, profitieren, aber auch das Geschäft davon profitiert oder der Organisationszweck. Das fände ich schon etwas, wo man sagt, das ist anspruchsvoll, weil der Trend geht eher hin, weiter beschleunigen, verdichten, hasseln. Also es ist in gewisser Weise eine Zeitinsel mit einem Gegentrend, den man baut. Und gleichzeitig ist es eigentlich gar nicht so schwer, weil alle kennen dieses Prinzip Zeitvielfalt, weil es ihrem inneren Rhythmus entspricht. Und es geht darum, eigentlich über die bestehende Unternehmens- oder Organisationskultur die Verhinderung abzubauen, dass das gelebt werden kann. Es ist eigentlich ein total normales, natürliches Muster.
Und vielleicht hast du da auch konkrete Beispiele. Was machen denn solche Organisationen dann anders? Die sind von dir gecoacht worden, die haben jetzt eine neue Perspektive auf Zeit. Und was ist danach anders?
Also sie haben einmal gelernt, die Zeit zum Thema zu machen. Die Zeit ist ja immer mit dabei. Es gibt ja nichts Nicht-Zeitliches, außer vielleicht die Ewigkeit. Aber dafür ist eher die katholische Kirche zuständig und nicht andere Organisationen oder auch eine andere Kirche. Also Zeit zum Thema zu machen. Und zu gucken, welche Aufgabe benötigt eigentlich welche Zeit, um gut erledigt zu werden. Also das, was in der Bibel steht, alles braucht seine Zeit. Ein Stückchen weit umzusetzen oder zumindest mal zu thematisieren. Die Kalender sehen anders aus. Der Matthias Hawkes hat mal gesagt, die Frage, ob wir uns zukunftsfähig aufstellen und unsere Unternehmen transformieren können, hängt maßgeblich mit der frei verfügbaren Zeit in den Kalendern der Führungskräfte zusammen.
Und da sieht's eher schlecht aus. Die sind back-to-back, doppelt und dreifach voll geplant. Zeit und Führung ist ein ganz wichtiges Thema. Also, weil Führung kann nur in der Zeit stattfinden und Führung ist Beziehungsgestaltung mit den Mitteln der Kommunikation und die braucht ihre Zeit. Dann mache ich häufig den Kalendercheck und sage, es ist ja schön, dass du weißt, wie du führst, aber wann tust du es? Da sind wir wieder bei der Wann-Frage. Zeig mir mal deinen Kalender. Wie sieht der denn aus? Also das ist so die konkreteste Zeitebene, um sowas anzugucken. Also in der Kultur taucht sowas wie Zeitvielfalt auf, die Organisationen, die das Leben haben, Rituale entwickelt, um zum Beispiel Anfänge zu gestalten, Übergänge zu gestalten, um eben aus dieser Back-to-Back-Logik rauszukommen. Haben auch durch Vertaktung und entlastende Zeitstrukturen quasi verschiedene Zeitmodi ermöglicht, Fokuszeiten, aber auch Zeiten für Austausch, Zeiten für Kleinkram, Zeiten für Deep Work und so weiter. Das ist alles keine Rocket Science und es war jetzt auch interessant zu sehen, als diese Experimente mit der 4-Tage-Woche gelaufen sind. Wurde danach ja geguckt, okay, was habt ihr getan, um die Produktivität von 5 Tagen jetzt in 4 Tagen zu machen? Und im Endeffekt haben sie einfach nur das umgesetzt, von dem eh alle wussten, dass es sinnvoll ist und das auch schon kannten. Also es gab gar keinen Neuigkeitswert oder so, sondern sie haben Fokuszeiten eingeführt, sie haben Meetingzeiten drastisch reduziert, sie haben Zeiten der Interaktion, Mail, Chat und so weiter auch reduziert. Und haben da entlastende Strukturen und Begrenzungen eingeführt, also Limitierungen wieder eingeführt. Also, wenn man das so liest, weder neu noch kompliziert. Und es braucht irgendwie einen Rahmen und einen Kontext und einen Aufhänger, wie 4-Tage-Woche, damit es quasi die Macht kriegt und die Wucht kriegt, in die Umsetzung, in die Verzeitlichung zu gehen.
Du hast ja auch ein bisschen im Vorfeld dieses Modell, ich glaube, Freda Haupt war es, wie man den Tag so für sich so einteilen kann, auch nochmal genannt gehabt.
Frigga Haug, ja, die Philosophin, feministische Philosophin, und die hat mal etwas provokant einfach dieses 4x4-Modell, also von den 16 Stunden Wachzeit, die wir am Tag haben, von unseren 24, hat sie eben gesagt, okay, 4 Stunden Erwerbsarbeit, 4 Stunden Care-Arbeit, 4 Stunden Self-Care, Eigenzeit, wenn man so will, 4 Stunden ehrenamtliches und politisches Engagement. Und das würde ich jetzt nicht so absolut sehen, aber was da wirklich für eine interessante Message drin ist, ist, dass natürlich die Erwerbsarbeit sehr umgreifend ist. Und wenn wir halt so 14-Stunden-Tage haben, was gibt ja einige Berufe, wo das so ist, dann sind wir kein guter Vater in der Regel. Dann sind wir auch kein gut informierter politischer Bürger, der seinen Teil dazu beiträgt, weil wir dann im Hustle-Mode sind. Und das muss natürlich kompensiert werden. Also wir schaden dem Gemeinwohl dadurch. Und Care-Arbeit und die Art und Weise, wie wir Care-Arbeit abwerten, die ja erstens häufig unbezahlt ist, zweitens häufig von Frauen ausgeführt wird und wenn sie denn bezahlt ist, sehr schlecht bezahlt ist im Vergleich zur Arbeit, die viel eher unserem Gemeinwohl schadet. Care-Arbeit ist überhaupt die Grundlage dafür, dass wir wirtschaften können. Die sollten wir sehr hoch ansehen und gut bezahlen. Es gibt eine schöne Anekdote von Hazel Henderson, einer feministischen Ökonomin, die in den USA in eine tolle Unternehmung kam, wo lauter Schlipsträger rumrennen. Und dann sagte sie, das ist ja toll, wie ihr hier arbeitet und Business macht und so weiter. Wer sorgt denn dafür, dass nicht alle in die Ecken scheißen? Und damit hat sie eigentlich sehr schön mit einem sehr direkten Faustschlag ins Gesicht dieser Schlipsträger gezeigt, so, da ist ganz viel Arbeit geleistet worden, damit ihr hier so rumhüpfen könnt und euer Business machen könnt. Und die ist weder gesehen, noch gewertschätzt, noch bezahlt worden. Sie ist aber eine Voraussetzung, dass ihr hier überhaupt wirtschaften könnt. Und da bräuchte es definitiv politische Maßnahmen, die das in ein ganz anderes Licht und in eine ganz andere Zeit rücken, die das viel attraktiver machen. Genau, das wäre mal so, also finde ich noch ein wichtiges Thema zu benennen, weil da einfach eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, eine Zeitungerechtigkeit in unserer Gesellschaft herrscht. Und Frigga Haug hat das mal schön ins Licht gerückt, natürlich ein bisschen plakativ. Das braucht's, glaube ich, auch, um sich daran zu reiben. Aber auch das Thema Ehrenamt und so weiter. Da steckt ja auch ein bisschen dieses Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens dahinter. Ich will das weder befürworten noch irgendwie verneinen. Ich finde es nur interessant, das wurde ja durch alle Parteien mal diskutiert. Es gab quasi Experimente, in denen das ausprobiert wurde und so. Aber der Grundgedanke ist so, wenn für deine Grundbedürfnisse an Zeit und Geld gesorgt ist und dir quasi nach Artikel 1 des Grundgesetzes eine würdevolle Teilhabe an der Gesellschaft dadurch ermöglicht wird, was würdest du mit deiner Zeit dann tun? Und diese Frage ist durchaus interessant. Das ist ein bisschen so eine Frage wie die mit dem Lebensende. Und weil wir wissen, dass, klar, es gibt immer ein paar, die auf der Couch sitzen, Netflix glotzen und Chips essen und sich quasi durchschleifen. Die haben wir aber heute schon. Viele definieren sich über Wirksamkeit. Und das heißt, ja, ohne Ehrenamt, was es ja jetzt auch schon gibt, würde unsere Gesellschaft gar nicht funktionieren. Ja, es würde gar keine Partei geben, es würden gar keine Vereine und Institutionen entstehen und auch quasi die größte Pflegeeinrichtung der Nation ist die Familie. Das ist auch eine Form von Arbeit, ehrenamtlicher Arbeit, wenn man so will. Und die würde damit ein Stück weit entlohnt werden. Also das finde ich das Interessante an diesem Konzept. Weil wir sehen uns einer Zeit gegenüber, wo eine Frau, die irgendwie der Mann hat gearbeitet, sie hat drei Kinder großgezogen und dann noch zwei Schwiegereltern gepflegt, dann trennt sich der Mann oder lässt sich scheiden und die Frau hat irgendwie 350 Euro Rente, weil sie hat ja nie gearbeitet in ihrem Leben. Und das geht überhaupt nicht in meiner Welt.
Ja, ich sehe, das sind viele Perspektiven, die noch dazukommen können, ja, wenn wir auf 2030 schauen, was dann da entstehen kann und auch wie begrenzt unser doch noch, ich sag mal, begrenzter Blick auf die Zeit ist Geld, Zeit ist Arbeit, wir müssen mehr arbeiten, das ist die einzige Lösung, um zu einem Wohlbefinden zu kommen, dass das durchaus noch gechallenged werden kann in der Zukunft, ja, mit anderen und weitergehenden Konzepten, die aber wahrscheinlich erst dann in Wirkung kommen, wenn wir für uns ein Genug definiert haben und wahrscheinlich auch Angst aus den Systemen genommen haben, wie zum Beispiel durch solche Systeme, die einen davon zu befreien, totale Angst zu haben und aus der Angst heraus immer mehr in diese Zeitverdichtungslogiken zu kommen. Ja.
Also die Lösungen dafür sind auch schon da. Also ich will nochmal auf die Gemeinwohlbilanz verweisen. Und by the way, in der bayerischen Verfassung steht der schöne Satz, alle Wirtschaft soll dem Gemeinwohl dienen. Also das ist nichts, was sich irgendwelche Esos ausgedacht haben, sondern steht auch in der italienischen Verfassung und in anderen Verfassungen. Und wir können mittlerweile sehr genau auch messen und beziffern und eine Taxonomie dahinterlegen, was fördert dem Gemeinwohl oder tut ihm gut und was schadet dem eher. Und dafür gibt's Bilanzen und das wäre eigentlich relativ einfach und es geht ja so ein bisschen Richtung Integrated Reporting und den Nachhaltigkeitsberichten, die Firmen zunehmend erstellen müssen. Ja, da steckt Bürokratie dahinter, da steckt Aufwand dahinter, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu bilanzieren. Wer fördert eigentlich das Gemeinwohl? Und da gehört eben auch dazu Zeitwohlstand. Das ist ein Teil von Gemeinwohl, weil wenn die Gemeinde gar keine Zeit hat, um sich zu treffen, um sich auszutauschen, um sich überhaupt erstmal zu bilden, um sich politisch zu organisieren, um Entscheidungen gut zu treffen, um Leute zu beteiligen und so weiter, dann gibt's gar kein Gemeinwohl. Und das gibt's als Tool. Das liegt in der Schublade. Das muss man gar nicht neu erfinden. Das kann man einfach machen. Dazu bräuchte es Rahmenbedingungen und mutige Unternehmungen. Ich veröffentliche das mal. Ich habe ja viele Kunden, aber über einen spreche ich gerne. Das ist die Firma VD. Mit der arbeite ich seit über 10 Jahren zusammen mit der Genossenschaft, die ich gegründet habe, der Manemo EG. Und die sind mutig genug, freiwillig eine Gemeinwohlbilanz zu veröffentlichen. Das macht Kosten. Das hat Aufwand. Das bringt auch Schlaglicht. Und da werden sie auch angreifbar. Aber die leisten sich das, weil sie sagen, wir wollen so zukunftsfähig sein. Und Nachhaltigkeit ist so unser Markenkern. Hier haben wir die Hosen runtergelassen. Also da kann ich nur sagen, Vorzeigeunternehmen.
Und sie beschäftigen sich mit der Ich-Entwicklung. Das fand ich auch interessant. Also der Thomas Binder war da, habe ich neulich gesehen, ja. Und der ist ja auch ein Forscher der Ich-Entwicklung, also was auch die Haltungserweiterung ist, dass man gesehen hat, dass wir diese Veränderung dann auch besser hinbekommen, wenn wir unsere Gedanken erweitern, unsere Denkmuster erweitern, ja. Und da fehlt es vielleicht noch im Moment bei politischen Akteuren über diese Weitsicht, ja. Sondern da wird ja das Alte mehr von dem Alten gerade propagiert und vielleicht auch jetzt die nächsten Jahre ausprobiert. Mal sehen, wo wir dann landen, ja.
Also da kann ich dir nur raten, lieber Martin, bei VD gibt's einige sehr interessante, vor allem Frauen, entweder die Antje von Dewitz, die Geschäftsführerin, oder auch Miriam Schilling, die Personalleiterin. Also das wäre, mit der mal darüber zu sprechen, wäre sicher auch ein spannendes Gespräch. Falls du da einen Kontakt brauchst, stelle ich dir den gerne her. Wir haben ja im Vorfeld auch noch gesprochen, dieses Zeitthema neigt ja manchmal dazu, ein bisschen abstrakt zu werden. Und das hat aber ja auch eine ganz konkrete Dimension. Das finde ich übrigens das Spannende an dem Thema. Also zwischen lebensphilosophisch, haltungsmäßig hinzu, was mache ich heute und was mache ich heute nicht? Ganz konkret. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel will man so ein bisschen philosophieren, an Haltungen arbeiten, sich austauschen darüber und so weiter. Und manchmal auch wirklich hands-on, workshop-mäßig einfach, da gibt's Zeitprobleme und wir brauchen Lösungen dafür. Fertig. Da rate ich, und vielleicht wollen unsere Zuhörerinnen, können das ja auch für sich machen oder in ihren Teams mal auszuprobieren. Ich arbeite da mit so einem Dreieck, in dem ich quasi drei Zeitdimensionen unterscheide. Weil es macht schon Sinn, ein bisschen zu analysieren und konkret zu werden, weil zu sagen, ich habe keine Zeit, was soll ich dagegen tun? Ja, also ich kann viel bei Amazon bestellen, aber eine Kiste Zeit gehört nicht dazu. Und dann bestelle ich die und dann habe ich wieder welche. So funktioniert das ja nicht. Es kommt eh jeden Tag neue nach. Also da muss man schon einmal ein bisschen reintauchen. Und ich versuche dann immer so zu benennen, was läuft im Umgang mit Zeit schon gut? Was wäre ein nächster guter Schritt? Was steht dem bisher im Weg? Also das sind Ressourcen, Ziele, Probleme. Bei Skalierung arbeite ich da häufig, das konkret werden zu lassen und das dann zuordnen in einem Dreieck, wo einmal an der Spitze oben steht die Zeiten der Aufgaben. Das ist das, was wir häufig Zeitmanagement nennen, auch wenn man Zeit nicht managen kann. Es geht um Aufgabenorganisation. Da gibt's Fristen, Deadlines, Termine, Prozessschritte, tralala, Prioritäten, so all das. So ist das Problem oder das Ziel, was wir erreichen wollen, eher auf Aufgabenebene. Das kann dann sein, dann kann man das zuordnen, dann weiß man auch ungefähr, welche Methoden man da anwenden kann. Oder liegt es eher auf der nächsten Ebene, das ist die Subjektebene, über die hatten wir schon gesprochen, die Ebene der Spieler und Spielerinnen mit ihren Erwartungen, Bedürfnissen, Erfahrungen, Haltungen, all diesen Dingen. Dann wäre das eher, ich will mehr Gelassenheit entwickeln, ich will mich nicht mehr so hetzen, ich will klarere Entscheidungen treffen, ich will mich besser abgrenzen, ich will Maße fürs Genug entwickeln, ich möchte meine Lebenszeit anders gestalten und so weiter. Das sind eher solche Dinge. Da wäre man bei diesem Thema Selbstmanagement, wobei das nicht Selbstoptimierung heißt, das will ich ganz klar dazu sagen, aber Arbeit an den Spielern und Spielerinnen. Und die dritte Größe in dem Dreieck ist das Umfeld, die Beziehungsebene, also das Spiel, was man spielt, die Praktiken, die wir entwickelt haben. Also wie gestalten wir Meetings? Wann muss ich erreichbar sein? Wie gut kann ich Pause haben? Kann ich Zeit haben? Kann ich keine Zeit haben? Also all das, über das wir hier auch schon gesprochen haben. Und wir wissen alle, dass sehr kluge Spieler und Spielerinnen ein sehr dummes Spiel spielen können.
Ja, ich kenn.
Auch eine schöne Buchempfehlung von Fritz Simon. Gemeinsam sind wir blöd, wo er genau das untersucht. Und das merkt man an Meetings häufig. Ja, wenn ich die einzelnen Spieler und Spielerinnen frage, Leute, wie müssten eure Meetings aussehen? Dann sagen die, ja, moderiert und knackig und roter Faden und Agenda und tralalala. Alle beten diese Meeting-Regeln runter. Dann sitzen die gleichen Spieler und Spielerinnen im Spiel, stehen auf dem Spielfeld, halten ihr Meeting. Keiner hat sich vorbereitet, die Hälfte ist zu spät, niemand moderiert und so weiter. Also, sind zwei unterschiedliche Phänomenbereiche und ich rate allen Führungskräften, die gut voneinander zu unterscheiden. Interveniere ich bei Spielern und Spielerinnen oder im Spiel? Weil da geht's eher um Change Management und Transformation. Und das in Bezug auf Zeit zu unterscheiden. Auf Aufgabenebene geht's um Koordination. Auf Umfeldebene um Kooperation. Auf Subjektebene um Regulation. Das sind die drei Funktionen, die da zu tun sind. Und so kann man schon relativ flott, ich sag mal in einem guten Stündchen, die Dinge benennen und die Ursachen analysieren und dann überlegen, können wir daran was ändern und wenn ja, wie könnte es aussehen?
Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil Rationalität ohne fühlende Gegenwärtigkeit ist oft sehr irrational. Ja, wir glauben rational zu sein und machen aber voll Gaga-Kram, den jeder erkennt als irrational, aber alle glauben noch, nein, bei uns, ne, haben wir da Strukturen. Also dieses Reinnehmen in die Besprechbarkeit, raus aus der Tabuzone und aus einer Metaperspektive mal auf unser Verhältnis zu Zeit schauen, auf diesen Ebenen, die du genannt hast, das ist also ein Schritt raus. Und eben das auch wirklich zum Thema machen zu können, um es aus dieser Absurdität, immer diese Zeit nicht zu haben und immer mehr haben zu wollen, rauszuholen. Weil das kannst du endlos machen oder wirst kein Wohlbefinden erzeugen.
Ja. Und ich glaube, Organisationen, die das erkennen, und wo quasi Zeitkompetenz ein Teil der Führungskräfteentwicklung ist, die dafür sensibel sind und nicht quasi immer noch reinkippen und das noch und das jenes, sondern wirklich eine Sensibilität für Zeitlichkeit haben, die haben Vorteile, nicht nur Wettbewerbsvorteile. Das ist aus meiner Sicht die Entwicklung, die ansteht, die Organisationen leisten müssen. Und das heißt auch Nein zu vielen Dingen zu sagen. Das heißt, entlastende Strukturen zu etablieren. Das heißt, die Zeitspiele anzugucken. Ich habe mal einen schönen Prozess mit einem Fraunhofer-Institut gemacht. Da war einer der Führungskräfte bei mir im Zeitseminar und der hat dann gesagt so, hey, das müssten wir doch wirklich mal in unserem ganzen Bereich machen. Und die haben sich dann ein halbes Jahr mit Zeit beschäftigt, nicht die ganze Zeit, sehr punktuell. Also unterm Strich war es dann quantitativ gar nicht so viel, aber die haben ein kleines Zeit-Change-Team gegründet, in dem saßen aus jeder Führungsebene eine Vertreterin drin. Die haben Umfragen gemacht, die haben kleine Workshops gemacht, die haben einen Fishbowl mit der ganzen Abteilung gemacht, die haben Diskussionen zum Beispiel über das Thema selbstbestimmte Zeit gefördert. Sie haben sehr entlastende Strukturen entwickelt, die sie rausgefunden haben über die Umfragen. Zum Beispiel, jeder darf nur noch in 3 Projekten sein. Und wenn jemand da eine Diss schreibt, ist das ein Projekt. Weil da ist so ein bisschen das Spiel ist da entstanden. Jeder hat überall so seine Finger drin. Und das ist interessant und da will ich auch noch und so weiter. Und das hat zu so einem Overkill geführt. Und das war eine harte Nein zu vielen Dingen zu sagen, harte Limitierung, galt für alle Führungsebenen, 3 Projekte, mehr nicht. Und das war ein schönes Beispiel für so einen Prozess, der da sehr ganzheitlich über ein halbes Jahr war so der Transformationsprozess. Keine Ahnung, wie viele Stunden, die sie jetzt sich unterm Strich damit befasst haben, aber lass es irgendwie 20, 25 Stunden sein unterm Strich. Was jetzt nicht so viel ist, über ein halbes Jahr verteilt, aber die haben da wirklich einige Schritte gemacht. Und die haben ganz viel selbst gemacht. Also ich habe da immer nur so kleine Impulse gesetzt von Zeit zu Zeit und die haben das aus sich heraus entwickelt. Also eigentlich ein wirklich schönes Bilderbuchbeispiel für einen Transformationsprozess.
Auch eine Empfehlung, Zeit für Zeit sich zu nehmen und zu einem neuen, erweiterten Verhältnis zur Zeit zu kommen, zu sehen, dass wir nicht auf einem Zeitstrahl lang rennen, sondern sie uns durchfließt. Und die Art und Weise, wie wir ihr mit Aufmerksamkeit begegnen in dem stetigen Jetzt, entscheidet dann auch darüber, wie wir uns empfindend damit verbinden können und sie als merkwürdig auch des Merkens würdig empfinden. Ja. Ich danke dir, Jonas, für die vielen auch praktischen Anregungen zu dem Thema Zeit und ja, kann auch dein Buch Alles eine Frage der Zeit empfehlen. Da sind noch viele andere Tipps und Geschichten zu dem ganzen Thema mit dabei.
Ich danke dir für die Einladung. Ich hatte mir im Vorfeld gedacht, als Schlusswort könnte ich anbieten, aus dem Time is Honey Buch am Ende haben wir als Autoren quasi die Frage beantwortet.
Sehr gerne.
Wie macht ihr das denn mit dem Umgang mit Zeit? Das sind irgendwie 15 Zeilen. Ich kann sie mal kurz vorlesen, weil ich glaube, das sind nochmal so ein paar Schmunzler oder ein paar Anregungen drin. Also ich lese jetzt mal hier aus Time is Honey vor. Und jetzt, liebe Leserin, lieber Leser, möchten Sie vielleicht wissen, wie es die Autoren so mit der Zeit halten. Nun, ein paar Hinweise wollen wir Ihnen dazu geben. Zu unserem Bedauern müssen wir gestehen, die Praxis unseres Zeithandelns erreicht nur in den seltensten Fällen das Niveau unseres Zeitdenkens. Damit müssen und damit können wir auch ganz gut leben. Darüber hinaus versuchen wir, unseren Zeitalltag nach folgenden Prinzipien zu gestalten, gerne mit einem Schmunzeln zu betrachten. Wir tauschen, wenn und wo möglich, Geld- und Gütergewinne in Zeitwohlstandsgewinne. Wir lassen uns nicht die Zeit, sondern die Arbeit stehlen. Wir stehen morgens auf und denken, irgendetwas ist immer nicht zu tun. Wir sparen nur jene Zeiten, die wir nicht haben. Wir folgen dem Rat Karl Valentins, schauen morgens auf die Uhr und merken uns die Zeit für den ganzen Tag. Wir suchen nur solche Arbeiten, für die es sich lohnt, das Nichtstun zu unterbrechen. Gelegenheiten zur Zeitverschwendung lassen wir nicht ungenutzt vorübergehen. Vielleicht das nochmal ein paar kleine Anregungen. Für einen Schmunzler, einen schmunzelnden Blick auf die Zeit, womit sich der Kreis zum Anfang dieses Gespräches schließt. Lieber Martin, danke dir.
Also du hast mich auch so inspiriert, dass ich gestern im Vorfeld zu diesem Gespräch mir erstmal einen Website-Blocker geholt habe und bestimmte Webseiten geblockt habe, so gute Vorsicht 2025, ihr stehlt mir jetzt erstmal nicht mehr die Zeit. Ich danke dir, Jonas.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle. dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwickler. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.